Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, hier ist euer gute Laune Podcast mitten in der vierten Welle. Es gibt ja nicht viele Orte und viele Momente, die euch gute Vibes liefern, die euch gute Energie bringen. Wir können das. Natürlich. Mit unserer Darts-Meditation bringen wir euch alle in gute Laune und vor allem in die innere Ruhe und macht euren Oberkörper ruhig frei. Ich darf euch einladen, einmal tief einzuatmen. Haltet die Luft einfach so ein bisschen an, 2-3 Sekunden und dann natürlich ausatmen. Macht es euch gemütlich, noch 16 Mal schlafen, dann ist Elli Pelli. Und wir dürfen euch sagen, da wir es mitten in der Nacht haben, um genau 1 Uhr, nachdem wir eben noch die Players Championship Finals zu Ende gebracht haben und wir sagen können, der Sieger dieser Generalprobe auf die Weltmeisterschaft heißt Snakebite Peter Wright. Er hat ein ganz, ganz spannendes Finale gewonnen gegen einen Überraschungsfinalisten, gegen Ryan Searle. Es ist Folge Triple 18, Doppel 16. Es ist Folge 86 an diesem 30. November. Und natürlich sind unsere Freunde von Sportbuzzer wieder mit dabei und drücken uns die Däumchen. Es ist so lieb, es ist so herrlich. Und Shorty sieht gut aus. Es ist mitten in der Nacht, du siehst frisch aus. Warst du noch unter der Dusche?
Ah, wenn es doch nur so gewesen wäre. Dafür hatte ich dann doch im Endspurt dieses herrlichen Wochenendes, wie ich etwas anders verlebt habe als du. Quasi offstage, aber eben doch sehr involviert, bin ich mit sehr vielen Glücksgefühlen quasi nach Hause gefahren, mit einem sehr guten Gefühl so generell. Und das scheint mir noch so ein bisschen im Gesicht zu stehen, ja.
Du warst selber mit deinem Shop unterwegs, ne?
Ja, ich hatte die Generalprobe hinlegen dürfen bei der DDSV Deutschen Meisterschaft. Das ist der Dachverband dieser freien Ligen und die haben eine Meisterschaft ausgerichtet in Kalka unter der 2G-Plus-Regel. Und da haben wir dann unsere Premiere mit dem Shorty Merch Shop feiern dürfen und haben viele angenehme Leute getroffen, haben eine tolle Community kennenlernen dürfen, die sich wirklich für den Sport da einiges quasi erdulden müssen, um da dann in dieser Begegnungssportart wieder Fuß zu fassen, aber auch gierig drauf sind. Sie wollen sich endlich wieder treffen, sie wollen sich messen, sie wollen die Besten unter sich ausspielen und wollen ihre Wege auch wieder gehen, genauso wie die Profis, ja. Das ist einfach so, das wird vermisst. Das ist ein großer Teil, der auch ja, wie bekanntlich ist, der Zeitfresser-Faktor, Dart, da auch ein großer Teil. Und sie wollen sich endlich wieder treffen. Und das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ich habe viele alte Bekannte auch getroffen und unter anderem halt gute Freunde auch wieder getroffen. Ich habe meinen Dieter Sentrup getroffen, so eine Legende meiner jungen Tage. So, da war der Kerl schon irgendwo späte 50, jetzt ist er mittlerweile 80, rennt rum wie ein 16-jähriger Derwisch, hat tausende Ideen, ist umtriebig, Geschäftsmann, tüdelt immer noch rum, ist eine sehr beeindruckende Persönlichkeit und ich mag ihn sehr, habe mir da auch viel Zeit für ihn genommen und haben wir uns viele Stunden unterhalten am Wochenende. Das war sehr viel Input so und auch immer wieder so ein bisschen der Blick in die verklärte Vergangenheit, was unter was für Bedingungen man damals einfach nur Dart gespielt hat, was man alles akzeptiert hat. Und wir werden ja gleich noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, dass es auch Thema war, dort in diesem Freilufttheater Mindhead gab es wohl auch da Äußerungen in die Richtung, das war alles hier nicht so professionell, wie ihr euch das denkt. Das ist irgendwie Jahrmarktsdaten mit arschkalten Fingern. Und das kennt man aus den 70er, 80er, da war das Chili Gold. Einfach, du gehst ran und spielst dein Spiel. Ne? Also das hat sich alles so ein bisschen gechanged in den letzten Jahren. Die Professionalität, die du in den festen Hallen erreichst, kriegst du in so einem Zelt einfach nicht hin. Da kannst du Püster hinstellen, bis du blöde wirst. Das macht einfach keinen Sinn. Man kann da keine Sau mehr drin atmen. Ne? Also von daher ist das einfach ein schönes Gefühl, wieder hier zu sein nach diesem Wochenende. Ja, bin ich gespannt, wie Peter Wright das alles überstanden hat und am Ende als Sieger dasteht. Was daraus wachsen kann für die WM, ich bin einfach wirklich ratlos und auch sprachlos. Vielleicht kommt es auch vor.
Peter Wright, ich meine, der hatte ja wirklich eine schwierige Phase, nachdem er im Juli das World Matchplay gewann und dann reihenweise früh ausgeschieden ist, auch bei großen und bei wichtigen Turnieren, auch im Fernsehen. Er selbst sprach von Motivationsproblemen, er selbst sprach von einer echt ernsten Krise und Der Grand Slam of Darts hat ihn, glaube ich, schon zurück auf die Spur gebracht. Dieses Viertelfinale gegen Fallon Sherrock, da spielt er ja zum ersten Mal seit Juli diesen 100-Plus-Average. Dann ist es das enge Match gegen Michael Smith, dass er gewinnen kann. Er kriegt das Finale noch nicht gebacken. Da war er irgendwie kraftlos gegen Gerben Price. Aber der hat diesen Schwung echt mitgenommen. Und der kommt durch und er spielt es gerade gegen Johnny Clayton im Halbfinale über weite Strecken hervorragend, kommt er unheimlich stark rein ins Match, kann das auch nicht so ganz bis zum Ziel so zelebrieren, aber er gewinnt die Partien halt und gewinnt dann auch das Finale gegen Ryan Searle. Ich glaube auch, das ist natürlich jetzt vom Timing her perfekt für Peter Wright. Wir müssen ihn durch diesen Sieg natürlich auch in der Favoritenliste weit oben mitführen, klar, WM, logisch. Ja. Er hat das Ding 2020 gewonnen, er hat natürlich jetzt auch Preisgeld zu verteidigen, diese 500.000 Pfund fallen bei ihm aus der Wertung raus. Genau. Das wird im Live-Ranking natürlich auch klar zu sehen sein. Ja, und das waren schon verrückte Tage, diese Tage von meiner Dürse angesprochen. Es war offenbar eisekalt. Die Spieler haben sich alle irgendwie die Hände gerieben und in die Hände gehaucht. Es war offenbar auch ein bisschen Wind da. Der erste und der einzige, der das so richtig angesprochen hat, war mal wieder Michael van Gerwen. Der ist ja dann auch in so einer Rolle, wo er, glaube ich, auch so das Gefühl hat, ich weiß, wir sollen darüber nicht reden, so hat er es auch im Interview gesagt, aber ich halte nicht meine Klappe. Das sind nicht Bedingungen, in denen wir wirklich gute Darts spielen können. Wir können alle nicht unser A-Game spielen. Und sie hatten vor allem alle Schwierigkeiten auf die Doppel. Das hat Flo auch ganz früh gesagt. Der hat gesagt, wenn du so kalte Hände hast, auf die Triple kannst du vielleicht noch spielen, das machst du über Rhythmus. Aber bei den Doppeln hast du ja meist nur eine Chance oder ein, zwei Darts. Du kriegst nicht das Gefühl hin, dass du Millimeter genau die Darts werfen kannst. Und das war bei ganz vielen Spielern zu sehen. Und das war von daher irgendwie auch so ein bisschen irritierend.
Ja, und genau das ist das, was Flo anspricht. Ja, du bist dann eben halt im Endspurt dieser Ungenauigkeiten, deswegen gehst du halt früh in die Halle und trainierst, um dich warm zu spielen, um den Rhythmus herzustellen, die Verbindung zu spüren und dann eben auch sicher zu sein, dass der letzte Dart reingeht, weil da entscheiden sich ja nur wirklich manche Preisgelder in Werten von Häusern um diese Millimeter. Und deswegen kann man natürlich auch Ausraster und sowas verstehen, weil es da tatsächlich um Existenzen und weitere sichere 2 Jahre auf der Tour oder Abfallen im Ranking oder 500.000 verteidigen und du gehst mit der ersten Runde raus mit 10.000, du hast einen Lebensstandard und. Da gehen 1 Million Sachen mit dir durch. Und da war Peter Wright jetzt auch für sich selber in der Bringschuld, weil so viel auch passiert ist in der Vergangenheit mit all diesen Überraschungshits, mit diesen ganzen neuen Siegern, mit dieser ganzen neuen Favoritenliste, mit dieser ganzen Meute, die auf einmal um ihn herumschwammen, die alle das Tempo mitgehen können und alle Bock auf ihn haben, ihn einfach als Kerbe auf ihrer Agenda zu haben, den noch schlagen zu können. Ja, es war natürlich auch ein eifriger Prozess im Ausprobieren. Ja, wie gesagt, mit Flo Hempel mit diesen Zaunpfählen da aufzutauchen, diese Riesenbomber und danach dann einfach dieses Goldtöpfchen aufzumachen und nur noch diese Goldversion in x verschiedenen Versionen damit sich zu führen. Also da muss eine Riesenrumbelei in seinem Kopf sein, aber vielleicht beruhigt sie ihn auch irgendwie, weil er wird ja mit diesen Golddingern immer präziser. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ob er die auch für die WM dann durchzieht, weil da haben wir ja bekanntlich diesen letzten WM-Sieg mit diesem Set, wo er gesagt hat, das ist mein Set. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Also wo ist Bele? Wo ist das Weltmeister-Set hin? Kommt es vielleicht wieder? Weil ein bisschen Aberglaube habt ihr ja in der neuen Rubrik bei der Sohn On Point da auch gebracht. Ein bisschen Aberglaube ist ja da. Und alles muss ich dir ja auch nicht erzählen. Ja, ich kann ja auch ein bisschen Aberglaube für mich selbst behalten. Und wenn der Clown-Sockenmann sagt, hey, vielleicht packe ich einfach das WM-Set zu dieser WM aus und reite die Welle, dann kann das ganz gefährlich werden. Dann kann er das Ding ziehen.
Bin auch gespannt, ob er das machen wird, ob er wirklich seine WM-Darts sozusagen auspackt oder ob er jetzt bei den Darts bleibt, die er, und jetzt halte ich fest, Shorty, über das gesamte Turnier gespielt hat. Ich wiederhole das noch einmal, über das gesamte Turnier gespielt hat. Der Wright ist echt verrückt, der hat nicht einmal die Darts gewechselt.
Wie oft war das Thema?
Und das hat übrigens zum Turniersieg geführt, by the way.
Ja,
nur mal kurz am Rande.
Ist so eine ähnliche Geschichte wie diese 2 Farben, das sogar zu einem WM-Sieg geführt hat. Es könnte damit was zu tun haben, dass wenn man sich festlegt und entspannt, man vielleicht Platz hat für mehr Fokus und mehr bei sich sein. Und also ich finde, Wright hat mir heute Abend in diesem Finale sehr gut gefallen, weil dieses Hin und Her hat Ryan Searle für mich gemacht. Das fand ich einfach großartig. Ich hatte immer wieder dieses Gefühl, ist der schon so weit? Kriegt er das hin? Kriegt er das hin? Und dann diese Patzer zum Ende, bis das zum 10, also 10-10 ist, da schwamm ich hier schon wieder, ne, in allen Glücksgefühlen vor mich hin und war einfach nur froh, Fan dieser Sportart zu sein. Was für ein Killer Endspurt dann wieder Wright ausgepackt hat, um das Ding dann doch noch in seine Richtung zu reißen mit 10-11, ist einfach Wahnsinn. Ne?
Also, ja. Boah.
Er hätte echt Bock gehabt auf eine Darts-Fete, weißt du? Das hätte mich
auch
gejuckt.
Eine schöne Darts-Fete. Ja, das stimmt. Du, lass mich mal ganz kurz an dieser Stelle sagen, ich hatte ja echt eine spannende Woche, weil ich am Dienstag bei Fabian Schmutzler war in Frankfurt. Und dann war ich am Mittwoch auf der Pressekonferenz von diesem neuen Darts-Film oder besser gesagt der neuen Darts-Serie Die Wespe, die ab dem 3. Dezember auf Sky laufen wird. Und ich habe da auch, wie gesagt, so einen kleinen Trailer zumindest mitgebracht. Können wir später nochmal reinhören. Ich will nur einfach schon mal denen sagen, die jetzt auch natürlich hier mit dabei sind. Ich habe mich mit Fabian unterhalten. Das müssten so eine Viertelstunde rund sein, 10 Minuten, Viertelstunde. Und die werden wir natürlich auch später noch abspielen, logischerweise. Weil das ein guter Kerl ist. Fabian Schmutzler ist ein guter Typ. Der hat LK-Kurs Chemie und Latein, oder das will er nehmen jetzt in der Oberstufe. Shorty, der will LK Chemie und Latein nehmen.
Ja, change your mind. Also es ist halt für jeden ein Platz beim Dart. Es ist der Fliesenleger im Akkord, Frettchen aus Wales, der sich seinen Lebenstraum nebenbei erfüllt und einen Riesenpott nach dem anderen abreißt in einem Jahr, was der sich selber niemals erklären kann. Er genießt es einfach. Jetzt ist er mal früh geknackt worden, okay, shit happens, aber es ist ja noch nicht WM. Also alles sexy für das Frettchen. Und dann kommt Fabian Schmutzler um die Ecke und sagt, ja, ich mach mal hier was völlig anderes. Ja, sein Einsatz ist so ähnlich wie Super Ted hat es endlich geschafft. Er hat es endlich geschafft. Er hat nach all diesen Klatschen, die der arme Kerl auf seiner noch so jungen Karriere erlitten hat, sich reingewaschen heute. Er hat es gepackt. Er ist Jugendweltmeister geworden gegen Nathan Rafferty, der uns so super gefallen hat beim Grand Slam. Was für ein Finale, oder? Und was für eine Überleitung, Elmar, sag mal ehrlich.
Das ist fantastisch. Das ist fantastisch. Also, das World Youth Championship Finale, genau, wurde auch heute Abend gespielt und Ted Evans reiht sich da in diese namhafte Liste ein von World Youth Champions. Hat jetzt Bradley Brooks sozusagen abgelöst mit dem Titel. Das war heute auch ein echt interessanter Tag. Die haben ja da auch in der Gruppenphase gespielt, weil sie einfach jedem Teilnehmer auch 3 Matches garantieren wollten. Es waren ja auch 2 Deutsche mit dabei, mit Fabian Schmutzler und mit Nico Springer, die aber beide in der Gruppenphase rausgegangen sind. Es ist schon ein echt hohes Niveau, weil bei diesem World Youth Championship auch viele dabei sind, die wir einfach auch von der Tour ganz normal kennen. Das ist von Kellen Ritz, der übrigens auch, das glaube ich, das Achtelfinale gar nicht übersteht. Du hast so einen Bradley Brooks, du hast diesen Kevin Dutz, der auch jetzt bei den Players Championship Finals dabei war. Der hat auch Fabian Schmutzler richtig einen eingeschenkt und spielt nur 107. Also die spielen schon sehr, sehr hohes Niveau und da war richtig Musik drin. Und das war natürlich jetzt irgendwie auch alles dann ganz schön geballt. Das war ja anders als in den letzten Jahren, als man vorher eigentlich diese WM, diese Junioren-WM gespielt hat, dass man die beiden Finalisten ermittelt hat. Die sind dann nach Minehead gereist mit der großen Ehre, das Finale dort spielen zu können. Jetzt sind sie alle nach Minehead gekommen diesmal und haben halt, wie gesagt, Gruppenphase gespielt und dann sich gekämpft. Aber wie gesagt, beide Deutschen sind dann auch in der Gruppenphase ausgeschieden. Ja, du, dieses Players Championship Finals Event, ich finde das ja ein gutes Turnier, auch gespielt auf 2 Bühnen. Wir hatten 2 Deutsche mit dabei, mit Gabriel Clemens und Martin Schindler. Ja. Martin spielt ein sehr gutes erstes Match. Es waren leider alles Matches auf der 2. Bühne, von daher haben wir wenige Bilder gesehen. Dann hängen wir ja auch am Kommentatorenplatz, du kennst das, dann immer noch im Live-Score und gucken so ein bisschen, wie läuft das Match, auch um so ein bisschen das Gefühl zu bekommen. Der gewinnt gegen Ian White mit 6-3 und spielt ein gutes Match mit einem hohen Average und einer guten Doppelquote, nimmt Ian White raus und verliert dann gegen Gerben Price, der Das beste Match übrigens an diesem Wochenende leider gegen Martin Schindler spielt. Das ist dann so ein glatter 6:1 Sieg und er spielt aber auch ein 107er Average und Martin spielt auch da ein gutes Match. Du merkst, der ist jetzt dabei. Dieser Grand Slam of Darts, diese ersten beiden Partien, die hat er gebraucht. Mhm. Der ist jetzt da und ich glaube auch, der ist fit für die Weltmeisterschaft damit, um diese zu spielen.
Hast du da schon mal super Neuigkeiten?
Ja. Gabriel Clemens spielt gegen Steve Beaton erste Runde. Mhm. Kommt richtig gut rein. Ich glaube, der steht nach drei Legs irgendwie so bei 114er Average, so wie er das auf der Pro Tour eigentlich auch kann und spielt. Ja. Aber bekommt hinten raus richtig Probleme. Es wird ganz eng, ein ganz enger 6-5 Erfolg gegen den Bronzed Adonis. Oh. Ich meine, dass der da mal schön mit dabei ist, irgendwie auch klasse. Und dann geht er raus gegen Damon Hatter und ist ziemlich chancenlos. Damon Hatter eine Klasse besser. Gabriel Clemens auch dann nicht mit guten Statistiken, nicht mit guten Werten. Geht also in der zweiten Runde raus. Und das heißt auch für ihn jetzt klar, die, damit ist sozusagen das letzte Turnier gespielt. Mhm. Und das heißt, wir haben die WM vor uns. Jetzt sind wir ja am Dienstag, am 30. November. Und da wir jetzt am Sonntagnacht hier unsere Folge aufzeichnen, wissen wir nicht, wer es in das Quali-Turnier geschafft hat oder
genau,
beim BDPA-Qualifier geschafft hat. Steffen Siepmann ist noch da. Ich habe auch gehört, dass Michael Unterbuchner sich auf den Weg gemacht hat und Max Hopp, also drei Deutsche mit dabei. Und dadurch, dass Ted Evans die World Youth Championship gewonnen hat, werden nicht nur zwei Tickets sozusagen gelöst, sondern drei. Eine Karte geht noch rein in diesen BDPA-Qualifier. Vielleicht haben wir ja Glück oder haben die Deutschen Glück und schaffen es irgendwie noch.
Also alle drei wäre ja natürlich der Oberknaller. Nach diesem Wochenende, nach diesem Wochenende in einem nostalgischen Glücksgefühle kann man ja auch mal ein paar Wünsche äußern. Und wir haben immerhin den ersten Advent, wo wir es noch aufzeichnen. Naja gut, wir sind ein bisschen drüber, es ist halt schon fast 1:30 morgens. Also von daher, warum denn nicht alle drei? Gerne. Ja, sie haben ja alle irgendwie ein Recht auf den Endspurt und ich würde es mir wünschen.
Ja. Muss halt irgendwie von der Losung halt irgendwie auch funktionieren. Ja. Ne? Mal abwarten.
Einiges muss da funktionieren. Da brauchen wir uns nicht die Augen wischen, sonst müssten sie da nicht hin. Ne? Aber warum sollte es nicht funktionieren, ist meine Frage. Zack.
Das stimmt.
Dann da, drauf gepuppt, 2021.
Ich bin dabei.
Gut, das ist gut.
Also das war so das Abschneiden der Deutschen. Insgesamt, wie gesagt, der Standard bei diesem Turnier eher niedriger, als wir das sonst kennen. Wir haben jetzt schon erzählt, Bedingungen waren offenbar schwierig. Auch Gerben Price übrigens hat, glaube ich, via Social Media geäußert, dass auf seinem Zimmer auch die Heizung nicht ging. Der war eigentlich mit Familie und Töchtern angereist. Dann hast du auch nicht so richtig Spaß, wenn es draußen 4-5 Grad sind und da geht deine Heizung nicht auf dem Zimmer. Das ist eher ein bisschen schattig und ein bisschen kühl. Man hat das ja auch bei den Fans gesehen, viele waren einfach mit einer dicken Jacke eingepackt. Also das schien echt nicht besonders angenehm gewesen zu sein, auch wenn die Fans natürlich sich haben nicht abschrecken lassen und trotzdem eine Menge Spaß da erzeugt haben. Ja, auf wen sollen wir noch zu sprechen kommen, der halt wichtig ist?
Ja, such dir einen aus. Also von daher würde ich gerne das Brüderpaar mal wieder begrüßen. Die Rusty Jake und Raubi John Rodriguez Geschichte ist ja weiterhin eine sehr erfolgreiche, auch wo es hier dann noch recht fix zu Ende war. Aber sie waren wieder da, wieder beide qualifiziert für so ein prestigeträchtiges Turnier. Und das sind so die guten Ergebnisse auch aus österreichischer Sicht neben Mensur, dass da noch fleißig dran gearbeitet wird, genauso wie auch in Deutschland sich der Kreis vergrößert mit talentierten Spielern, geht es auch in Österreich wieder in diese richtige Richtung. Und Mensur habe ich jetzt in 1:6 gesehen, gelesen, aber leider, wie gesagt, nicht wirklich viel gesehen von dem Wochenende. Was war da so drin? Weil 1:6 klingt doch hart.
1:6 und das war auch wirklich chancenlos. Der hat ein 77er Average gespielt. Also der hatte gar keine Chance und auch die Rodriguez-Brüder beide ziemlich glatt rausgegangen. Gleich hier zu Beginn, gleich zum Auftakt. Also so aus österreichischer Sicht war das kein besonders erfolgreiches Wochenende. Es gibt echt so ein paar, die sich ins Spiel gebracht haben. Daryl Gurney beispielsweise. Daryl Gurney spielt es wirklich gut, spielt auf hohem Niveau, viele hohe Averages. Geht ja dann gegen Ryan Searle im Viertelfinale raus. Und das, obwohl sie beide ein 101er Average spielen. Gurney hat wieder so seinen alten Rhythmus, hat seine Trefferquote auf die Triple, macht viel, viel Druck und war auch auf die Doppel gut. Also ich habe so das Gefühl, na, wart mal ab, der kann jetzt sein, dass der jetzt nochmal kommt und dass der vielleicht jetzt genau rechtzeitig sich für die WM fit gemacht hat. Und dann lass ihn da mal 2, 3, 4 Runden gewinnen, dann hat er auch wieder ein hohes Preisgeld drin und dann wird er uns auch nicht ganz abrutschen. Ist ja inzwischen aus den Top 20 raus, Daryl Gurney.
Oha.
Brandon Dolan, natürlich mit einem tollen Auftritt.
Wow.
Der History Maker, der steht plötzlich da im Halbfinale, der haut den Price raus.
Also ich habe das fantastische Foto gesehen, was veröffentlicht wurde, wo er sich so die Hand vors Gesicht hält und sagt, hey, Moment, wenn du realisierst, dass du gerade Gerben Price geschlagen hast. Also fantastische Geschichte um den History Maker, Und ein großer Fan.
Und hat unter anderem auch 8 Perfekte gespielt dann im Halbfinale gegen Ryan Searle, aber hat leider die Doppel-12 nicht getroffen. Und dann war er am Ende auf die Doppel zu schwach. Er hat dann nur eine 19% Doppelquote. Wie gesagt, das war ja oft das Problem und wahrscheinlich dann aufgrund der Temperaturen hat auch Brandon Dolan erwischt, obwohl der jetzt auch nach vielen Jahren, das war sein erstes Halbfinale im TV seit 2012, seit den European Championship, also seit 9 Jahren.
Was für ein Durchhaltevermögen, ja?
Absolut, absolut. Und seine Frau Theresa war mit dabei, die stirbt, wenn sie da sitzt und mitfiebert. Ja, die hat sich schwer getan. Du, ganz spannender Wert bei Ryan Searle, klar, über den müssen wir echt nochmal reden. Das ist ja echt einer, der ein Riesenjahr 2021 spielt, auch wenn man jetzt auf das Preisgeld guckt, sein mit Abstand bestes Jahr in seiner Karriere. Der hat sich in eine ganz schön coole Liste eingefügt. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, das kam, glaube ich, von Darts Orakel, die da hieß, wer innerhalb der ersten 5 Jahre, nachdem er sich die Tourcard geholt hat, ein TV-Finale spielen konnte. Und das Ganze ab 2013, da ist also Searle jetzt mit dabei. Das haben nicht viele geschafft, das hat nur Clayton geschafft, Cross geschafft, Corey Cadby, Luke Humphries und eben Ryan Searle. Innerhalb der ersten 5 Jahre nach Gewinn der Tourcard ein TV-Finale gespielt. Ich war erstmal überrascht, dass das gar nicht so viele geschafft haben, weil ich 5 Jahre schon einen relativ weiten Zeitraum empfinde.
Ja.
Aber das ist dann echt so eine kleine Elite.
Ja, ganz genau, weil die Zeitrechnung fängt bei mir so nach 6 Jahren an, weil dann diese Gewalt von Gerben auf uns eingeprasselt ist. Das waren so ziemlich genau diese Zahlen. Und jetzt 5 Jahre unterschreitet ist ja doch deutlich. Aber die haben danach eben dann auch nicht so abgeliefert wie Van Gerven halt mit dieser Gewalt. Aber sie waren eben im TV-Finale, was ja schon grandios an sich ist. Und ich sehe hier gerade das Ergebnis von Johnny Clayton, Luke Humphries 10-9. Das muss ja dann auf Messerspitze gewesen sein, oder?
Das war das einzig gute Match von Johnny Clayton, ich finde, richtig gute Match. Der hat sich echt schwer getan. Der war nach 2, 3 Partien vom Turnier-Average bei unter 90, Doppelquote irgendwie bei 25%. Das war nicht Johnny Clayton, wie wir ihn sonst so kennen. Vielleicht umso bemerkenswerter, dass er trotzdem im Halbfinale auftaucht, zwar nicht gegen Peter Wright bestehen kann, aber der kommt dann irgendwie auch mit seinem C-Game durch das Turnier irgendwie durch. Und er hat sich echt schwer getan. Er hat sich schwer getan gegen Alan Tabern. The Saint war mit dabei. Alan
Tabern, ja. Schön.
Und er hat auch kein gutes Match gegen Scott Mitchell gespielt, obwohl das ein 6-0 war. Also, war nicht so richtig on fire. Also auch da mal sehen, kann er das jetzt wirklich auch in die WM mitnehmen? Den Schwung, die Power aus dem Jahr 2021. Er hat ja noch nie eine gute WM gespielt. Also das muss er uns allen auch erst wirklich noch einmal zeigen.
Mhm.
Ja, das war Johnny Clayton. Und haben wir noch einen vergessen? Was wir natürlich vergessen haben, da müssen wir auch dringend drüber sprechen, Shorty, ist natürlich der Zwist zwischen Peter Wright und Adrian Lewis.
Ja, ich wollte nur noch einmal eben schnell dieses Michael van Gerven gegen Gary Anderson von dir hören, weil dann ein 10-6 am Ende doch wieder so deutlich klingt. Das war doch am Anfang irgendwie, ich habe es nur wieder gehört, ich habe hören sagen, wie gesagt, ich hatte ein anderes Wochenende. Deswegen 10-6, ist das so deutlich?
Ja, weil ist so deutlich gewesen, auf dem Weg zurück ist. Wie es dann auch tatsächlich war. Ja, das stimmt, aber war ähnlich. Auch in den Runden zuvor ist er zwar durchgekommen, aber hat irgendwie nicht brilliert, hat so nicht sein Powerscoring gefunden, was er natürlich dann gegen Van Gerven braucht. Und so hat Van Gerven das Ding am Ende von vorne bis hinten weggespielt und mal wieder für sich entschieden. Mhm. Aber danach kam dann auch halt das Interview von Van Gerven. Ne? Danach hat er gesagt, das ging auch Anderson so, das ging mir so, wir können uns hier nicht entfalten, wir können hier keine guten Darts spielen. Ja, du, der Zwist, Peter Wright und Adrian Lewis. Die Geschichte ist meiner Meinung nach eigentlich total harmlos. Das ist natürlich jetzt auch für uns Außenstehende schwer einzuschätzen, wer hat da irgendwie ein böses Spiel betrieben oder ist es einfach auch nur irgendetwas, was im Darts immer wieder mal vorkommt. Also es war von der Szene her jetzt, als wie ich das erlebt habe, so. Peter Wright steht irgendwann dann am Oki und will ein hohes Finish checken, trifft die ersten beiden ins Triple, setzt an, setzt ab, böser Blick zu Adrian Lewis, geht hinten zum Tisch, nochmal durchatmen, geht hin und trifft aber die Doppel 16 nicht. So, Irritation, du weißt irgendwie gar nicht genau, was los ist. Und dann bereden die das gar nicht groß, das Match wird weitergespielt und Lewis verliert so ein bisschen seinen Rhythmus, der ja echt Spaß gemacht hat, der auch in der ersten Runde gegen Kim Heibrecht richtig geil gespielt hat, ne? Der war richtig on fire, checkt mit gutem Timing 127, 119, du hast so Lewis so gut erlebt wie lange, wie ein, zwei Jahre nicht mehr. So, und dann verliert er das Ding, es gibt Shake Hands und dann gibt's plötzlich Diskussion. Und du siehst, dass Lewis fragt, was war denn eigentlich los? Ich hab's nicht verstanden. Und dann erklärt Peter ihm, dass irgendein Brett locker gewesen sei auf der Bühne und auf dem habe er gestanden und das habe ihn gestört. Und Lewis weiß überhaupt nicht, wovon Peter Wright da redet, offenbar. Kann ja auch alles fake sein, wissen wir nicht. So, und dann regt sich Lewis sehr darüber auf und gibt über Social Media richtig Gas und der postet und postet und postet und sagt, das mache ich nie und das habe ich noch nie gemacht, was ja auch nicht stimmt. Der hat das ja schon mal gemacht so, ne? Und versucht, den Gegner damit zu irritieren. Und Peter Wright sagt irgendwann auch, wisst ihr was, ist doch egal, gibt's halt im Darts. Ja. Passiert halt. Vielleicht war das auch ein Move von Peter Wright, um mal ganz kurz so einen Moment zu etablieren in diesem Match, der den Rhythmus stört und womit vielleicht auch Lewis rausbringen wollte. Kann schon auch sein. Ja. Ich weiß es auch nicht. Aber so schlimm war es irgendwie nicht. Und dann taucht plötzlich noch Security auf. Also Kirk Bevins als Caller sagt sofort, klärt das bitte unten auf der Bühne, nicht auf der Bühne. Wir wollen nicht die TV-Bilder, wir wollen das nicht vor den Fans machen. Aber davon ließen sich Peter Wright und AD Lewis gar nicht irritieren. Und dann Security nach oben und schwupp springt die Bild drauf. Und schwupp sagt die Bild, hier sind zwei Weltmeister und kriegen sie die Köpfe.
Genau. Ist halt. Ja. Also dann NTV-Bild, alle waren da, Tagesspiegel. Das ist ja das Schöne, was für eine geile Reichweite dieser Sportschau hat, dass er selbst sofort wieder eine Überschrift quasi sich sofort entwickelt aus der Situation. Ne? Weil auch das hat mich natürlich vollkommen weggehauen und ich glaube, ich habe Emma eine sehr, sehr späte WhatsApp geschickt, in der ich gesagt habe, Alter, was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich bin hier nur am Versuchen aus diesen Schnipseln von tausenden von Videos von Fans auf der ganzen Welt, die sich an dieser Szene reiben, klar zu werden, was war denn eigentlich los? Deswegen fand ich deine Erklärung jetzt großartig, jetzt bin ich wenigstens einigermaßen Bilde. Aber da bin ich natürlich geplatzt und da habe ich ihn, glaube ich, in einem etwas interessanten Ton eine WhatsApp geschickt mit, bitte, bitte klär mich auf, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sitze ich da einmal nicht und dann passiert mal was auf der Bühne, dass eine Security auftauchen muss. Ich weiß noch, es gab mal diesen einen Flitzer, der beim Finale von Van Gerven den Pokal geklaut hat und die Security ziemlich blöd aussah, weil wie kommt der denn bitte so easy da ran an das Ding und bleibt dort fast eine Minute gechillt mit dem Ding da stehen, weil keiner sich so richtig an ihn ranwagte. Ja, und dann musst du die Spieler trennen, gefühlt. Ja, ah, ja. Durch diese Schnipsel, sag ich ja, gefühlt. Und jetzt durch deine Geschichte, alles nur so, ja, ja, komm, jetzt geht mal runter hier, ihr flippt mal nicht alle aus, hier, alles easy peasy. Es gab ja auch keine Verletzungen bei Peter, die irgendwie danach übermalt werden mussten. Also blieb es einfach bei dem verbalen Gefecht und gut ist in der Hitze der Situation. Und wir müssen natürlich bei Lewis auch mal eben so ein bisschen attestieren, dass der Kollege unter einem ganz anderen Druck steht. Ne? Der ja, Karriereende-Geschichten, Diskussionen, absoluter Wahnsinn, Comeback immer hier, du bist sofort wieder auf dem Hypezug. Ja, und dann passiert es eben durch Timing und durch grandiose Spieler, Spiele anderer Spieler, wird dein Comeback immer mehr verhindert, immer mehr. Und du wirst so dünnhäutig, dass sich so eine Sache zu solchen Tweet-Aktionen dann verleitet, dass du dich über ein Brett irgendwie aufregst, ja, und dich völlig rausbringen lässt, dann stimmt irgendwas mit deinem Kopf nicht. Und da hatten wir schon ganz, ganz früh beide drüber geredet, als es bei Eddie so langsam losgeht, dass der mit sich selber einfach nicht klarkommt und sich keine Hilfe holt. Alle anderen haben angefangen, sich Hilfe zu holen. Und Eddie Lewis kriegt halt diese Synapse nicht. Er hat mit Keith Deller gearbeitet, er hat mit allen möglichen, allen Größen gearbeitet, aber er kommt nicht zu dieser Form, die er hatte, als er unter Taylor gearbeitet hat. Punkt um.
Ich meine, man muss schon auch seine Situation verstehen. Der hatte jetzt hier die Chance, mit einem guten Abschneiden sich in die Top 32 zu spielen. Dann wäre er gesetzt gewesen, dann wäre er automatisch zweite Runde bei der WM gewesen. Ist ja auch preisgeldtechnisch nicht ganz uninteressant. Der hat eine gute Phase, der spielt ein tolles erstes Match und ist auch gegen Peter Wright gut in der Partie. Und dann kommt die Situation, die ihn rausbringt. Er hat natürlich auch wenig Matchpraxis zuletzt und gerade auf TV-Bühne, darf man alles nicht vergessen. Ja. Ne? Der war bei den UK Open dabei und dann ist es das irgendwie auch schon. Mehr Turniere gibt es für ihn gerade nicht auf TV. Und dann droht er auch noch weiter abzuschmieren. Also das ist ein ganz wichtiges Turnier für ihn. Und dass der natürlich auch etwas gereizt darauf reagiert, kann ich schon nachvollziehen. Ja. Es geht einfach um zu viel für ihn auch in dieser Situation. Aber dann ist er halt raus und Peter macht das und am Ende gewinnt er halt das Turnier. Ja, das waren die Players Championship Finals, die echt Spaß gemacht haben. Ist ja mehr intensiv mit den Doppelsessions, die wir da haben und viele Stunden. Auch, glaube ich, für Flo Hempel, das kennt er auch noch nicht so richtig, wenn man dann ran darf und vier Stunden da und vier Stunden hier. Und das waren irgendwie Sessions, die sogar über die fast 4,5 Stunden lang waren. Es waren echt lange, lange Tage.
Viele Störgeräusche, ne? Aber ja, viele Störgeräusche, aber gerade dieser Enthusiasmus, der laugt dich ja auch raus, der macht dich ja platt, weil man ja glücklich dann ins Bett sinkt und sagt, wow, was habe ich da wieder erlebt, ja? Und ich konnte nicht so glücklich ins Bett sinken, weil wow, wieso habe ich das nicht 1-1 erlebt? Verdammte Tat. Ja, also großartige Überraschung, wie so ein Turnier und da kannst du mal sehen, durch was für Widrigkeiten du durch musst, um so einen Turniersieg zu erringen. Schwache Phasen, verrückte Gegner, komische Situationen, eine pisskalte Bude und am Ende dann ein Publikum, was er mit der Aktion mit Adi, mag sie wahr sein, mag sie nicht wahr sein, mag es ein Schachzug gewesen sein. Die haben es ihm nicht leicht gemacht. Also ich habe selten einen Peter Wright gesehen, der sein Siegerinterview nicht führen konnte in der Art und Weise, wie er es wollte, weil er doch eigentlich Dresche abgekriegt hat von der Fanfraktion des Adi Lewis. Das war schon deutlich.
Ja. Ich glaube halt gar nicht nur Adi Lewis, sondern halt auch klar die Fans, die hinter Ryan Searle standen.
Ja, das ist natürlich auch.
Er kommt ja aus der Region. Aber du hast vollkommen recht, Shorty. Das haben wir auch beim Grand Slam of Darts jetzt schon erlebt. Es gibt Buhrufe gegen Peter Wright. Das gab es über Jahre. Das gab es eigentlich noch nie. Peter ganz Wright ist letztlich der beliebteste Spieler auf dem Circuit, wenn wir das auch gerade mal in Deutschland sehen. Selbst wenn er gegen einen Deutschen spielt, kann es sein, dass die Fans irgendwann hinter Peter Wright so ungefähr stehen.
Ja, ganz genau, ja.
Aber der kriegt jetzt so ein bisschen Sänge. Der kriegt jetzt auch wirklich Buhrufe und du hast recht, er hat auch im Interview versucht, das ganz schnell in Richtung Ryan Searle zu drehen und hat den abgefeiert. Das ist einer für die Zukunft und spielt toll und es hat Spaß gemacht und der Rhythmus und alles. Der hat den ganz schön groß gemacht, weil er, glaube ich, Sympathien wieder einholen wollte, weil er merkte, geht irgendwie gerade in die falsche Richtung.
Ganz genau, ja, das Gefühl hatte ich auch. Aber wie gesagt, das macht eben deine Woche dann oder diese 3 Tage so intensiv und anstrengend und auf einmal merkt man, dass diese Sabbelei echte körperliche Arbeit ist. Dieses wirkliche Reintauchen in das Thema, wow, das schafft einen und das ist einfach klasse, ja. Also von daher, Hut ab, Flo Hempel, war nicht gerade kurz die Strecke.
Ja. Shorty, ich habe so ein bisschen Blick auf der Uhr. Ja. Wir haben jetzt schon eine halbe Stunde geschnackt, was ja auch wunderbar ist. Ich würde aber trotzdem jetzt gerne mal so in Richtung Fabian Schmutzler gehen.
Ja, gerne.
Weil ich morgen früh raus muss. Ich habe jetzt noch eine Woche, nächste Woche noch eine ProSieben-Sendung. Es ist die Stapelshow, die wir aufzeichnen, die dann irgendwann im Februar, glaube ich, gesendet wird. Und Fabian Schmutzler war lustig. Also weißt du, auf der einen Seite ist der ja gerade erst 16 geworden und wenn du mit ihm über Darts sprichst, ist das irgendwie ein ganz erwachsener Gesprächspartner. Und dann habe ich ihn, nachdem wir dann bei seinem Vater im Restaurant uns getroffen hatten und so die erste Interviewsequenz aufgezeichnet hatten, auch mit seiner Mama Pina, die klasse ist. Pina ist Weltklasse, hat auch super Geschichten erzählt. Also das wird alles in diesem Filmchen bei der Sohn natürlich mit reinkommen. Dann sind wir noch zu ihm nach Hause gefahren und da habe ich Fabian im Auto mitgenommen. Und dann erzählt er dir halt ganz normal von der Schule und wie Rallye ist und welche LK-Kurse er vorhat zu nehmen. Und dann merkst du irgendwann auch, ja klar, Mann, der ist ja gerade erst 16 geworden. Und der kommt jetzt bald auf die Riesenbühne im Ellipelli und da wird übrigens sehr erwachsen gespielt und sehr erwachsen geschnackt, so ungefähr.
Ja, ja, ja.
Hat man irgendwie auch nochmal gemerkt, Mann, klar, das ist ein feiner, junger Kerl, der eine riesen Aufgabe vor sich hat. Ja. Und bevor ich jetzt noch weiter erzähle, würde ich einfach mal sagen, hören wir einfach mal rein in diesen kleinen Talk mit Fabian und mir, haben wir geführt im Wohnzimmer bei den Schmutzlers. Und jetzt sitze ich hier am Esstisch der Schmutzlers in Frankfurt. Und es sitzt mir Fabian Schmutzler gegenüber, der Kerl, der mit gerade mal 16 Jahren es geschafft hat, sich für die WM im Ellipelli zu qualifizieren. Unfassbare Geschichte, über die wir schon so oft geredet haben. Und wir haben sozusagen Teil 1 unseres Drehs mit der Sohn abgeschlossen. Wir waren schon im Restaurant seines Vaters. Wir haben eine verdammt gute Pizza gegessen. Und wir haben auch schon so ein bisschen geredet über Themen so abseits des Ockys, möchte ich mal sagen. Und ich kann jetzt schon mal mitteilen, Fabian ist ein Einserschüler. Fabian hat den LK oder vor den LK Chemie und Latein zu nehmen. Der ist verrückt. Aber er hat das alles mit einer großen Gelassenheit erzählt und wir haben jetzt schon, wie ich finde, echt richtig gute Minuten. Fabian, ich grüße dich.
Ja, hallo.
Jetzt bist du auch bei Game On mit dabei.
Jetzt bin ich auch hier dabei,
ja. Die Anfragen sind zuhauf da. Das ist für dich auch was ganz Neues, ne? Viele, viele Interviews, die du plötzlich geben musst.
Ja, also das ist, damit haben wir nie gerechnet und das ist echt krass, dass es auch so viel ist und man freut sich auf der einen Seite und auf der anderen Seite merkt man dann, dass es viel ist, aber natürlich bin ich froh, dass man so viel Aufmerksamkeit bekommt doch schon.
Ja, auch so von Mitschülern hast du erzählt, ne? Die nehmen das alle wahr. Ist nicht mehr wie früher, also vor vielen Jahren, als Darts nicht das große Thema war, als man sozusagen so klammheimlich sich da in Richtung Ellipelli bewegen konnte. Heute kriegen das alle mit.
Ja, also Dart ist gewachsen und das merkt man und das merkt man auch bei Leuten, die eigentlich normalerweise nichts mit Dart am Hut haben, dass sie das einfach durch die Nachrichten, durch die Medien erfahren. Und das war auch absolut krass, was da gelaufen ist in der Schule. Und nicht nur Schüler und Freunde, sondern auch Lehrer teilweise. Und das war auch in der Schule, dachte man so, Rückzugsort, ne, wo man vielleicht Handy aus, man bekommt nichts davon mit und dann kommt da nochmal eine Riesenwelle. Und das war auch sehr, sehr, sehr krass.
Ja. Wir machen es jetzt so, Fabian, wir nutzen einfach die Zeit, in der das Kamerateam noch braucht, weil die noch abbauen mussten, um hier zu euch zu kommen. Deine Mama Pina ist mit dabei, die wird also unsere Kollegen hier hinlotsen und solange die hier nicht zur Tür reinkommen, quatschen wir einfach und erzählen.
Klar.
Warum Latein?
Warum Latein? Das ist eine gute Frage. Also ich habe Latein genommen, weil mich irgendwie die Römer fasziniert haben oder generell das, was früher da war und es hat halt gepasst und so richtig sprachenbegabt bin ich jetzt nicht, so was das Thema Sprechen angeht und so. Deswegen war da Latein die Wahl und dann kam auch noch dazu eine Woche nach Rom. Rom ist so eine schöne Stadt und natürlich ist leider ausgefallen wegen Corona, aber das hat mich einfach so gecatcht und es macht mir mittlerweile mega Spaß und deswegen bin ich jetzt bei Latein gelandet.
Ja. Du willst Lehrer werden?
Ja.
Du willst Lateinlehrer werden und Chemielehrer werden?
Ja.
Er nickt. Ich kann euch nur sagen, er nickt und er strahlt dabei. Und wenn du sagst, ich bin nicht so sprachentalentiert, auf Englisch Interviews geben, bekommst du das hin? Das wird passieren?
Ja, das komme ich wahrscheinlich hin. Ich hatte auch jetzt einen kleinen Podcast, den ich mit jemandem kurze Sequenz aufgenommen hatte auf Englisch und wenn man natürlich dann Angebote bekommt, auch auf Englisch, dann kann ich schon den zurückschreiben. Also das kriege ich noch hin, ohne einen Übersetzer benutzen zu müssen oder so. Und ich verstehe es ja auch Englisch und ich kann es auch teilweise sprechen, aber als Fach in der Schule oder so, mit dieser ganzen Grammatik und auf was man da alles achten muss, ich spreche einfach die Vokabeln, die ich kenne und das Englisch, was ich kann. Und wenn man das nicht versteht, so what, ist nicht meine Schuld, ja. Sollen die da was machen, was sie wollen.
Ja. Fass doch mal ganz kurz das Wochenende auf der Development-Tour Niedernhausen zusammen. Plötzlich war klar, du hast die Chance, tatsächlich dich für den Ellipelli zu qualifizieren, weil die Konstellation, die wir auch jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, mit Rusty Jake Rodriguez, der die Eins ist, der aber über die Pro-Tour Order of Merit qualifiziert ist für die Weltmeisterschaft. Fass es mal kurz zusammen. Wann hast du das realisiert? Und was für ein Gefühl war das? Wie habt ihr alle, Family, reagiert, als das dann plötzlich Thema wurde?
Ja, genau. Also die Development Tour war generell einfach klasse, nicht nur vom Spielerischen, auch vom Persönlichen und von den Leuten, die da waren. Und es hat ja auch gut angefangen. Ich habe in meinem allerersten Turnier bin ich ins Finale gekommen, habe dann gegen Rusty verloren. Im zweiten Turnier dann gegen den 106er Schnitt mit dem 90er 4-3 rausgeflogen, was überhaupt nicht schlimm war. Und dann habe ich diesen super zweiten Tag gehabt mit im ersten Turnier Halbfinale gegen Rusty raus, der mir 110 reindrückt. und im zweiten Turnier dann der Sieg am Ende gegen Marcel Gerdon, der zuvor Rusty rausnimmt. Und das nach diesem zweiten Tag war sicher, okay, du, wenn du nicht Scheiße baust jetzt und zwei Turniere rausfliegst und der zehnte jetzt nicht auf einmal zwei Turniere gewinnt, spielst du Jugend-WM. Und dann stand ich wieder im Halbfinale gegen Thomas Schudek, der an dem Tag einen Roman Benecki rausgenommen hat, der einen Rusty rausgenommen hat relativ früh, der einen 90er-Plus-Schnitt über jedes Spiel spielte. Und dann wurde mir gesagt, dass ich anscheinend kurz vor bin, auch WM zu spielen. Und dann habe ich 3-0 hinten gelegen und war schon ein bisschen, ne, so, ach Mann, was machst du? Du hast eine Chance und du versemmelst. Und auf einmal hat er dann angefangen so zu zittern und da habe ich meine Chance gesehen, habe das gewonnen, habe das Turnier gewonnen gegen Gavlas im Finale. Stand am Ende da und einholen konnten mich noch Nentjes, Sonnefeld und Bialecki. Und Nico Kurz spielte gegen Nentjes in der ersten Runde, nahm ihn raus, einer war weg. Und dann habe ich gegen Damien Mohl in den letzten 32 gewonnen, war also wieder letzte 16. Somit konnte mich Bialecki auch mit einem Gesamtsieg nicht einholen. Und dann spielte Bialecki gegen Sonnefeld und Bialecki gewann 4-1. Und das war dann der erste Moment, wo ich wusste, dass ich zur WM fahre. Ich war dann mit Max von Dartsport Deutschland hinter dem Spiel und wir wussten das halt beide. Und dann, als es war, wir haben uns gedrückt. Max hat angefangen zu weinen. Ich war auch kurz davor. Ich bin dann zurück an unseren Tisch, wo wir halt so saßen und dann haben die angefangen zu klatschen. Ich so, Leute, es ist noch nichts offiziell. Ja, bitte jetzt nicht klatschen. Und es ist doch so nicht, weil für mich war eigentlich von Anfang an klar, okay, Rusty ist Erster, er fährt zur WM. Ich wusste gar nicht, dass der Zweite sich auch qualifiziert. Und deswegen war das dann einfach, ja, das war dann der Moment, wo ich das erste Mal wusste, okay, du fährst zur WM. Und das wurde von denen super aufgenommen. Meine Familie haben sich schon an dem Tag gemeldet, an dem wir haben dann da abends noch gegessen und ich war 24, meine Eltern haben gesagt, hier, leg doch mal das Handy weg, das ist unhöflich. Ich so, ja, es kann nicht, ansonsten kommen wieder hunderte von Nachrichten, die ich erst wieder beantworten muss. Und das war einfach, das war krass, was da gekommen ist. Nicht ja. nur nach dem allem, sondern auch nach dem ersten Tag, nach dem zweiten Tag. Das war krass, was man dann für eine Community schon gespürt hat, ne? Und das ist einfach unbeschreiblich.
Ja, du sagst gerade schon Namen wie Nils Sonnefeld, wie Adam Gavlas. Das sind ja auch alles Jungs, die auch schon im TV gespielt haben, die auch schon auf der PDC-Bühne mit dabei waren. Wenn du dir jetzt rund drei Wochen vor WM-Beginn aussuchen dürftest, gegen wen du im Ellipelli spielst, wen würdest du wählen?
Also es gibt ja 32 Spieler, bei denen es möglich ist. Und ich glaube, mein absoluter Favorit wäre Barney. Also ich bin
Barney. Mein großer Held,
ja. Mein großer Held, Barney, eine Darts-Ikone und es wäre mir so egal, wie ich gegen Barney spielen würde. Ich würde es einfach nur genießen, gegen ihn oder neben ihm überhaupt zu stehen und einfach schmeißen zu können und generell den Ellipelli einfach genießen, egal wer da kommt. Aber wenn es Barney werden würde, das wäre natürlich nochmal die Kirsche auf der Torte, wie man so schon sagt. Ne? Und das wär,
was gefällt dir an Barney?
Ja, also ich habe tatsächlich, was mich inspiriert hat, war sein Spiel gegen Van Gerwen damals, was er, glaube ich, 2015 die WM, wo er ihn rausgenommen hat im Viertelfinale mit diesem 4-3-Set-Gewinn.
Ja. Und wo er damals später erzählte, dass das genau sein Plan gewesen wäre, dass er auf diesen Moment genau hin trainiert hätte, dass er nur das im Kopf richtig, gehabt hätte. Richtig, ne? Das war damals diese WM, ja.
Und dann, man sucht sich halt immer, wenn man irgendwie anfängt, eine Sportart zu gucken, sucht man sich einen raus, den man dann mag. Und das war bei mir einfach Barney. Und ich war dann natürlich auch ein bisschen traurig, als er aufgehört hat, als er gegen den Amerikaner, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Big Daddy.
Big Daddy, ja. Genau. Das WM-Erstrunden-Match damals verloren hat und das hat auch so ein bisschen wehgetan und jetzt ist halt wieder, ne, er fängt wieder an, er spielt weiter und das ist, finde ich, auch nochmal richtig stark von ihm und das fasziniert mich einfach.
Ja. Wenn du sagst, oder wenn du an Alexandra Palace denkst, du kennst natürlich die WM von Fernsehübertragung, du kennst aus dem Fernsehen, logischerweise, wenn auch nicht. Und ich finde es sehr lustig, weil deine Mama hat uns eben noch erzählt, dass die eigentlich vorhatten, dich zu überraschen mit WM-Tickets. Und jetzt hast du sozusagen, was du einkaufen, hast du ein paar WM-Tickets geholt und alle werden natürlich mit dahin fahren. Hast du es schon mal durchgespielt, dein Walk-On? Wie wird der aussehen? Gibt's so Gedankenkino bei dir?
Ja, also das gibt's natürlich. Also ich habe mir das schon, wenn man die Musik dann nochmal hört, dann stellt man sich das natürlich vor, wie man dann da ist. Man klatscht im besten Fall, wenn Corona das zulässt, Zuschauer da sind, man klatscht alle ab, geht dann auf die Bühne, sagt kurz den offiziellen Hallo und ist dann wieder quasi vorm Spiel nochmal bei den Fans, die dann dahinter dir stehen, quasi dir zujubeln von unten. Und das habe ich schon auch, bevor ich wusste, dass ich irgendwann mal im Ellie Pace spielen werde, auch schon davor, als ich angefangen habe, ich einfach mir mal vorgestellt, wie geil das einfach wäre, da mal zu stehen. Und dass das jetzt so früh einfach Wahrheit wird, es ist immer noch unbeschreiblich. Es ist unfassbar und ich freue mich einfach drauf. Ja. Ja, also einfach genießen und egal, wie das jetzt läuft.
Ja. The Fabulous Fab. Wer hat dir diesen Spitznamen gegeben?
Das war tatsächlich während des Lockdowns mein Vater. Also wir sind dann draußen spazieren gewesen und mein Vater hat sich dann so gedacht, ne, Maike van Gerven, Mighty Mike, beides mit M, mit seinem Vornamen, wie wär's denn mal mit Fabulous Fab? Und dann haben wir das so genommen, mein Trikot ist jetzt mit dem Spitznamen und wir dachten halt, gut, das passt irgendwie, ja, weil was anderes haben wir jetzt nicht gefunden und ich hatte jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, okay, das macht mich jetzt irgendwie vom Aussehen-Technik aus, dass ich immer irgendwas Bestimmtes trage oder so. Deswegen haben wir einfach das genommen und das hat sich jetzt so etabliert und ja, deswegen sind wir da drauf gekommen.
Fühlt sich gut an.
Ja, fühlt sich gut an.
Ja. Was ist deine größte Stärke, wenn du am Oki stehst? Was zeichnet dich aus? Also wenn man ja auch auf diese Development-Tour schaut und diesen Verlauf, wo du irgendwann realisierst, verdammt, das ist nicht nur die Jugend-WM, das ist vielleicht auch der Ellie Pelli, du musst cool geblieben sein. Wenn du nicht cool geblieben wärst, hättest du diesen Schritt nicht geschafft.
Ja.
Ist das eine deiner großen Stärken?
Ja, also ich bleibe relativ ruhig an Bord. Ja, also ich mache mich nicht verrückt und auch wenn es mal gerade nicht so gut läuft, dann versuche ich nicht irgendwie, oh mein Gott, was machst du jetzt, du hast keine Zeit mehr, mach jetzt irgendwas besser, sondern versuche einfach normal wieder reinzukommen, weil ich ja irgendwo in meinem Kopf weiß, okay, das normalerweise klappt's. Und das ist das, dass ich ruhig bleibe, ich mache mir keinen Druck, weil es bei mir geht's halt 16-Jähriger halt auch um noch gar nichts. Ja, ich bin zur Development-Tour gefahren, einfach um Spaß zu haben, um das erste Mal PDC zu spielen, um wieder diese ganzen Leute zu treffen, die du halt kennst aus anderen Turnieren. Und deswegen war mir eigentlich auch egal, wie ich da jetzt wirklich so abschneide. Natürlich hat man sich dann gefreut, dass es die Jugend-WM geworden ist und die große WM. Das wollen wir gar nicht bestreiten, aber das war nicht das Ziel. Und Umgehen mit dem Druck, dass ich mir da nicht so viel Druck gemacht habe und das Timing. Also ich habe jetzt nicht jedes Spiel gewonnen, weil ich ein 105er Average gespielt habe, sondern weil ich einfach in den richtigen Momenten da war und finde ich es dann irgendwann mal rausgehauen. Ich hatte zum Beispiel gegen Gerd Nentjes, steht 3-3, es geht bis 5, weil es Viertelfinale war. Er steht auf 64 nach 12 Darts und ich check die 126 zum 4-3. Und das war so ein Moment, wo eigentlich klar war, okay, wenn du das jetzt nicht machst, dann kriegt er eine Chance, 4-3, er hat dann nach Anwurf. Und diese kleinen Momente, diese 126er finde ich, oder auch meistens sind es bei mir diese 60 bis 90er finde ich, das, wo du immer einen Dart eigentlich bekommst. Das ist das, was ich eigentlich so in wichtigen Momenten eigentlich immer wieder hinkriege. Und das ist auch dieses Timing, was man eigentlich aus dem Fernsehen so von James Wade zum Beispiel kennt. Ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, was mir geholfen hat.
Okay, bist unter Druck, also gut. Ich glaube, eine Frage, die sich ganz viele stellen, du sagst eben selbst, ich bin erst 16 Jahre und jetzt alles nur genießen, was kommt, ist die Frage in Richtung Profikarriere. Ist das für dich eine Option?
Ich habe schon öfters mal gesagt, ich würde es, wenn es die Möglichkeit ergebe und es wirklich, ich weiß jetzt nicht.
Pass auf, genau, jetzt natürlich musst du aufmachen. Mach auf. Jetzt muss Fabian aufstehen und jetzt ist auch eigentlich genau der Punkt da, der Zeitpunkt da, wo wir vorher gesagt haben, wir werden so lange dieses Podcastgespräch führen, bis das Kamerateam und bis die Mama von Fabian hier zu Hause sein werden. Und das scheint jetzt ganz genau so der Fall zu sein. Und vielleicht kommt Fabian jetzt gleich noch zurück, um diese letzte Frage zu beantworten. Eine Frage übrigens, die wir auch natürlich schon im Interview mit DAZN mit ihm besprochen haben. Und er weiß, glaube ich, dass er die Schule erstmal zu Ende machen will. Und danach, das hat uns auch die Mutter Pina erzählt, ist eigentlich freie Fahrt, freie Bahn. Warum nicht mal versuchen, wenn man schon so einen talentierten Sohn mit dabei hat? So, und jetzt warte ich hier noch 1, 2, 3 Sekunden in der Hoffnung, der Fabian kommt gleich zurück und wird uns dann noch diese Antwort geben in Bezug auf seine mögliche Profikarriere. So, Fabian, ich habe jetzt ein bisschen Strecke gemacht. Ja. Du bring das noch vielleicht kurz zu Ende, dann sind wir auch durch. Mhm. Profikarriere.
Genau. Ja, also wenn es passiert, dann wäre ich dabei. Ne? Also sollte es irgendwie die Möglichkeit geben und ich sollte jetzt weiterhin so erfolgreich bleiben, dann nehme ich das gerne an und ich werde auch die Schule erstmal zu Ende machen und dann ein Jahr mal gucken, wie das mit dem Dart läuft. Aber nichtsdestotrotz, wenn es nicht dazu kommen sollte, ist das nicht so, dass jetzt irgendwie ein riesiger Traum geplatzt wäre oder dass ich total unzufrieden wäre.
Also sondern eine Welt zusammenbricht oder so.
Genau, ja. Genau. Also das ist jetzt nicht, würde jetzt nicht passieren, sondern mein Plan ist es aktuell Lehrer zu werden.
Ja.
Für die vorhin angesprochenen Fächer Latein und Chemie.
Ja.
Und das
keine ist, Ahnung übrigens warum, ne?
Aber, ich weiß es auch nicht, ja. Warum. Ich weiß es auch nicht. Und genau, das ist Plan A, aber wenn es sich ergeben sollte, dann why not?
Cool.
Dann klar gerne.
Also, wir sind wahnsinnig gespannt, was passieren wird. Dir alles Gute für die World Youth Championship ja erst einmal, die jetzt am kommenden Wochenende anstehen. Und dann logischerweise auch im Ellipeli. Vielen Dank, Fabian.
Sehr gerne, Dankeschön.
So, das war also der Besuch bei Fabian Schmutzler in Frankfurt. Ich bin dann am Abend übrigens noch nach Berlin gedüst, weil ich ja wusste, am nächsten Tag Pressekonferenz für diesen Film Die Wespe. War ganz cool, weil die Schauspieler halt da waren. Interesse war übrigens auch groß. 20, 30 Fotografen, die gekommen waren. Schön. Für alle großen Zeitungen, ja. Dieser Film oder besser gesagt, diese Serie Die Wespe läuft ja auf Sky. Wie gesagt, ab dem 3. Dezember geht's da los. Mhm. Und die Schauspieler, das, also zum einen mit denen hat die auch Darts gespielt. Also ein Uli Nöten war zum Beispiel mit dabei. Der sagt einem ja wirklich was. Ist ja einer der großen, finde ich, der großen deutschen Schauspieler, den man aus vielen, vielen Filmen kennt. Ganz cooler Typ irgendwie. Und die alle Spaß am Darts um uns gefunden haben. Und hören wir vielleicht einfach mal rein in diesen 30-sekündigen Teaser.
Gerne.
auf Die Wespe.
Kennst du das? Wenn du weißt, dass der nächste Pfeil trifft, bevor du ihn geschmissen hast? Das ist das beste Feeling der Welt.
Wow. Eddie Froske, genannt Die Wespe.
Deine guten Jahre sind gelaufen.
Ich kann doch nicht außer Dart.
Du warst mal ein Spitzensportler.
Und jetzt bist du keiner mehr.
Das ist für uns beide vielleicht die letzte Chance, dass wir noch ein bisschen glänzen können.
Die Wespe. Ab 3. Dezember auf Sky One.
So, also das ist Die Wespe und Shorty, mir fällt gerade ein, da fragen mich viele nach, auch diese Info kann ich hier, glaube ich, einfach raushauen. Die Promi-Darts-WM ist abgesagt bzw. verschoben worden. Die war ja geplant für den 8. Januar, also für den Samstag nach dem WM-Finale, so wie immer. Und man hatte sie vor, in Düsseldorf im Maritim-Hotel zu spielen. Ist ja bekanntermaßen ein wichtiger Ort für Darts Deutschland. Und ProSieben hat sich jetzt dagegen entschieden, das Ding durchzuziehen, einfach aufgrund der aktuellen Corona-Situation. Man will die Promi-Darts-WM, das ist jetzt zunächst mal der Plan, wohl im März oder April nachholen. Man will nicht auf das Event komplett verzichten, sondern will es durchführen, wenn man sich sicher sein kann, dass die Situation sich ein bisschen entspannt hat. Man hat also auch seitens ProSieben echt Bock, diese Veranstaltung durchzuziehen, nachdem man schon im letzten Jahr ja darauf verzichten musste. Also da müssen wir mal abwarten, was da noch kommt.
Wir haben da echt ganz schön was angerichtet in Deutschland. Ne? Also wir haben da ganz schön was angerichtet, muss ich schon sagen. Also es macht ja immer mehr Spaß, was da alle so für Nebenprojekte aufploppen. Und ja, ich bin erstmal saugespannt auf die Staffel, die Wespe. Ich habe mir da überhaupt keine Pläne so richtig, wie das so abgehen wird. Aber ich kann mir schon so, weiß ich auch nicht, ich zieh's mir einfach rein. Ja. Punkt. 3. Dezember ist der Startschuss und dann werde ich mir die Wespe geben. Natürlich, weil auch ich interessiert bin, was für eine Staffel man wohl über den Radsport so als Hauptact mit drehen kann. Und das Filme entstehen über meinen Sport und ich kriege dieses blöde Grinsen nicht aus dem Gesicht. Ich komme mir vor wie so ein Vollidiot, der nicht aufhören kann zu grinsen, aber ich liebe das, weil so viele Dörfer werden aufgemacht, so viele Projekte werden angeschoben, so viele Dinge werden ausprobiert. Manche sind völlig overdosed, manche gehen in die Hose, aber manche sind auch total wegweisend und spannend. Und ProSieben ist ja früh das Risiko gegangen mit dieser wahnsinnigen langen Strecke der Live-Shows. Ja, gibt's da so einen Typen, der mehr Zähne im Gesicht hat als irgendwo je gesehen wurden, der so erfolgreich war mit diesen Shows, die einfach kein Ende nahmen und der Rekorde aufgestellt hat in Wahnsinnigkeiten. Dann waren die an den anderen beiden Typen und dann kommt die Darts-WM da reingeklatscht mittendrin, statt nur dabei. Und ich habe gedacht, alter Vater, das kann doch niemals gut gehen. Dann, sie bleiben einfach bei Stange und haben Bock drauf. Und jeden, den du so ein bisschen triffst, wenn du mal selber unterwegs bist und dann zuhörst, ist begeistert von dem Sport. Einfach ruckzuck begeistert. Es hat einfach Lust dazu, das selber auszuprobieren, weil es eben auch so schnell und easy zu machen ist und es immer wieder ausführbar ist, überall jetzt mittlerweile. Also wir werden immer breiter und das ist genau solchen Projekten natürlich auch geschuldet. Ne? Wir kommen an ein ganz anderes Publikum ran, haben eine ganz andere Zuschauerzahl erreicht und die sehen unseren Sport ganz anders. Sie sehen ihn als Chance, ihr Leben zu verändern, die Sportskarriere zu ergreifen und den Dartsport ernst zu nehmen. Ne? Und wir haben es damals einfach als Hobby gemacht und haben dabei einen anderen Spaß empfunden und eine andere Sache. Aber das ist ja das Schöne an dem Sport. Er hört nicht auf zu wachsen und das gefällt mir einfach sehr gut. Ne? Gerade in diesen Zeiten ist das super geiles Gefühl. Ne? Du brauchst gerade, wie du ja, sorry, dass ich da nochmal reinhake, in diese Corona-Scheiße brauchst du ja nochmal kleine Lichtblicke und das gehört für mich eindeutig zu einem ziemlich großen Licht. Ne? Das Projekt wie eine Staffel über den Dartsport. Es ist einfach, ja, fällt mir auch nicht mehr viel zu ein. Ne? Das ist einfach toll.
Ach du, das ist halt so geil vom Milieu her, das Berliner Kneipenmilieu und klar, wo auch sonst. Und ja. da wird halt eine schöne Geschichte aus dem Leben erzählt und das ist bestimmt klasse. Du, weil du auch gerade die Promidats, wir haben nochmal angesprochen hast, ich erinnere mich sehr, sehr gut an damals die erste Auflage, als es auch viele Kritiker gab, vor allem im Vorfeld, die ja immer Sorge hatten, pass auf, ProSieben macht unseren Sport lächerlich, ProSieben liebt gar nicht Darts, sie wollen jetzt irgendeine blöde Show um diesen Dartsport machen und sie schänden unseren Sport. Und dem war ja nie so. Sie hatten ja alle Bock drauf und waren alle begeistert, wenn sie die WM gesehen haben im Eddie Paddy, was da los ist und waren fasziniert und wollten das sozusagen in die Unterhaltung mit einfließen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Inzwischen machen sich viel, viel weniger Menschen Sorgen, dass unser Sport irgendwie ins schlechte Licht gerückt wird, was ja früher oft ein Problem war. Ne? Früher hieß es ja oft, Darts ist ja nur Saufen und ist ja nur Kneipe. Nee, heute heißt es, Darts ist echt geil und das ist der Sport aus der Arbeiterklasse und das ist toller Mentalsport und es wird viel Geld verdienen. Das ist eine große Tour und wir haben wahnsinnig viele Zuschauer. Also das Bild hat sich in den letzten 10 Jahren enorm verändert. So dass auch, glaube ich, die Sorge, die höre ich gar nicht mehr, dass unser Sport irgendwie in den schlechten Ruf kommt oder dass irgendjemand sich diesen Sport schlecht darstellen lassen möchte. Völlig grundlos auch. Ne? Man hat viel mehr Vertrauen bekommen, dass sich Darts auch vielleicht in andere Bereiche noch so ein bisschen entwickeln darf.
Genau, ich habe so einen tollen Begriff gehört, irgendwann kommst du an so einen Punkt, da hat es eine selbstreinigende Wirkung. Da kriegen die Querulanten so viel Feuer, dass sie die Schnauze halten, dass sie keinen Bock mehr haben, diese Kämpfe auszufechten, weil einfach viel mehr Gegenwind existiert, weil die Leute keine Lust mehr haben, ihren Sport ständig in ein schlechtes Bild gerückt zu bekommen oder deren Fans irgendwie den Sport noch schlecht machen und sagen, Mensch, was hat der dir denn getan? Du sitzt auf deinem Sofa, dreht durch, weil du 5 Euro verzockt hast, in so einem scheiß Wettding da und der steht schon wieder da oben und der entertaint mich auf Samstagabend. Was willst du eigentlich von mir? Ne? Hör doch mal auf mit dem Quatsch. Und so wird es auch immer weniger Störgeräusche geben. Diese Neidergeschichten und so ploppen immer wieder auf, sind aber eben Störgeräusche, die einfach mal an dem Tag da sind, weil der Frust raus muss, weil er wieder 8,95 Euro plus Verwaltungsgebühren von 30 Cent bezahlt hat und nicht glücklich wurde mit seinen 17 Euro Gewinn und den Frust raushämmern muss, indem er irgendeinen Irrsinn verzapft im Internet. Aber diese Zeiten werden kürzer, diese Perioden werden kürzer. Wir lernen in Deutschland diese enge Zusammenarbeit, die die Engländer mit den Wettbüros schon haben, dieses, ja, dann habe ich halt meine Wette verloren, verdammt, so ist das nun mal. Ja, natürlich ist das der schmale Grat mit dieser Spielsucht ist ja hier in Deutschland eh schon ewig Thema, wie man das alles verhindern kann. Und da sind wir halt dran, dass wir jetzt erstmal lernen müssen, dann verzockst du halt mal einen Fünfer, fertig. Ja, verzock nur die Kohle, die du verzocken kannst und dann ist gut. Ja, so, dass es dich nicht weiter schadet. Aber das musst du halt erstmal lernen in unserem Sport. Und deswegen finde ich diesen Irrsinn, den wir in letzter Zeit wieder durchgemacht haben, dass das hochkommt, an dem Tag aber dann auch wieder in den Müll gehört und dann ist es meistens auch in den Müll. Aber diese 3-4 Stunden Irrsinn im Internet sind halt verflixt schnell. Die sind irrsinnig schnell, hat sich da was aufgebaut und da 70 Kommentare, wo 68 einfach nur versuchen, da irgendwie wieder Ruhe reinzukriegen. Was sehr beruhigend ist.
Ja. Ja, du, ich habe eben schon gesagt, eine interessante Woche wartet auf mich übrigens. Also nicht nur wegen der ProSieben-Show. Matthias Oppenhövel wird das Ding moderieren. Wir haben hoffentlich jetzt eine Menge Spaß. Gibt morgen die Proben, am Dienstag dann die erste Aufzeichnung. Werden insgesamt 4 Shows sein. Und dann bleibe ich gleich in Köln am Mittwoch und wir drehen mit Flo Hempel. Wir haben ja vor, die deutschen WM-Starter zu porträtieren. Wir drehen mit Flo und mal gucken, was er uns noch Neues erzählt. Ich lerne ja Flo jetzt immer weiter kennen, auch durch die Kommentare. Das ist ja echt ganz schön. An so einem Wochenende verbringt man viele, viele Stunden miteinander und geht dann zwischendurch auch noch essen und redet auch mal über andere Sachen als nur über Darts. Dann sind wir also Mittwoch in Köln und fahren am Donnerstag direkt runter zu Gaga in Saarland, drehen dann mit Gabriel Clemens, mit dem German Giant. Mhm. Und dann erst wird es für mich wieder zurück in die Heimat gehen. Also einige spannende Sachen mit dabei. Und ich habe natürlich immer auch unser Podcast-Mikro in der Tasche. Und wenn sich die Gelegenheit gibt, wird er sofort ausgepackt, auf den Tisch gestellt und los geht's.
Ja, zu Recht, muss ich sagen. Also das Gute ist eben halt, dass diese Sachen so schön ineinander greifen können und wir damit auch ganz andere Gespräche, ganz andere Einblicke auf die Sportler geben können und damit auch wieder zur Aufklärung beitragen, dass sie da alle mit irgendwelchen Mercedes-Benzen durch die Gegend schlittern oder in der Business-Class irgendwie um die Welt jetten, sondern dass das ein Knochenjob ist, wo Koffer auf, Koffer zu und meistens in ganz normalen Hotels, in denen ja jeder Hans und Franz wohnt, also kein perfekter Luxus, aber man sucht sich seinen Weg. Weil glücklicherweise die Dinge, die dann Player Championship heißen, Wigan oder Barnsley, man findet dann irgendwann in dem Ort sein Hotel, was einem eben zusagt, weil das Frühstück da besser ist oder weil die Heizung besser ist oder der Weg zur Zigarette vor der Tür vielleicht kürzer ist oder was auch immer dich eben antörnt. Und dann findest du auch so langsam in so einen Rhythmus rein. Und das sehen wir jetzt bei unseren Deutschen, dass das immer fester wird, weil die Wege sind immer bekannter, sie reisen entspannter, es ist nicht mehr die Aufregung da. Es ist Business as usual. Und nun wird an der Konstanz, in der Breite gearbeitet. Die Newcomer werden da sein. Und auf Fabian Schmunzler freue ich mich wie verrückt. Da bin ich sowas von mit Fragezeichen dicht gehämmert. Das würde ich mir so gerne alles aus der Birne nageln lassen. Also freue ich mich auf jeden Fall auf die Ausgabe, die wir hier gerade produzieren, um da mal so die ersten Einblicke zu kriegen. Und sobald du die Chance hast, mit der deutschen Elite ein paar Minuten hier zu verbringen und ein bisschen was im Podcast zu bröseln, bin ich der Letzte, der Nein sagt.
Ja, und ich bin mal gespannt, wie sich das übrigens jetzt auch mit unserer verflixten 4. Corona-Welle so zeigen wird. Auch das Einreisen nach England wird sich wohl verändern. Man muss jetzt wohl so lange in Quarantäne gehen, bis das Ergebnis des PCR-Tests da ist. Also du kannst nicht einfach nur nach England einreisen. Das heißt also ankommen, sofort PCR-Test machen, ins Hotel gehen, warten auf das Ergebnis. Und sobald das Ergebnis draußen ist, kannst du natürlich auch das Hotel dann verlassen. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt. Will jetzt hier überhaupt keinen Teufel an irgendeine Wand malen, aber man merkt gerade allen an, sie sind besorgt. Wissenschaftler sind besorgt, die Nationen reagieren sehr vorsichtig, was natürlich vollkommen richtig ist. Ja, hoffen wir mal, dass das alles glatt läuft, dass alle gut ankommen, dass alle irgendwie sorgenfrei eine gute WM spielen können. Es ist ja nicht mehr weit. Ja. Wir haben es ja nicht mehr weit.
Ja, noch zwei Wochen. Du hast es vorhin erwähnt. Ne? Noch 16 Mal schlafen, dann dürfen wir raten, wer den Starter macht, weil das kommt ja da auch, glaube ich, Anfang Dezember dann zur Auslosung.
Auslosung ist gestern gewesen, Shorty, heute ist ja Dienstag, okay. Ne, unser Game-On-Tag. Gestern Abend war die Auslosung, die wir noch nicht kennen und über die wir nächste Woche reden werden. Und dann wird es auch ganz schnell die Ansetzung der Partien genannt werden. Also der Spielplan kommt dann auch kurze Zeit später raus, ein, zwei Tage später. Und dann wissen wir genau, wann, wer gegen wen spielt. Ja, und dann
sehr gut.
Sind wir bereit.
Ja gut, was sich da schon alleine von den Besetzungen der Auslosung für Geschichten ergeben werden, ist ja immer wieder sehr mannigfaltig, wie man so sagt. So ähnlich wie die WM ja auch ist. Mannigfaltig viele Spieler da von viele verschiedene Nationen. Da werden wir also viel Spaß haben. Da bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe, wir werden wieder einen Gurbunov entdecken, einen Singapore-Slinger bei der Arbeit bewundern dürfen. Ich wünsche ihm so sehr, dass der Achte nicht sein letzter da sein wird. Das wird die Obergeschichte, die dieser WM, also über allem würde die thronen in meinen Augen. Und so ein Riesenpott von Möglichkeiten an Kandidaten für die ersten 16, da hast du einfach zu viele schon. Das ist völlig crazy und so super spannend. Ja, ich brenne jetzt schon in allen Farben irgendwie.
Ja. Du hast das Gespräch ja noch nicht gehört von Fabio und mir. Unter anderem hat er gesagt, ich habe ihn gefragt, wem würdest du dir wünschen in der ersten Runde? Was wäre dein Lieblingslos? Und theoretisch könnte es sein, dass er gegen Raymond von Barneveld spielt. Das ist sein Hero. Und das wäre für ihn natürlich der Wahnsinn, wenn er in dieser Partie gegen Raymond von Barneveld spielen würde.
Das verstehe ich.
Wir wissen in wenigen Stunden sozusagen schon viel, viel mehr und wissen auch, welches Los Fabian Schmutzler da bekommen hat und gegen wen er spielen wird. Shorty, ab ins Bett. Es ist kurz vor zwei. Ja. Wir brauchen noch eine Mütze Schlaf. Kannst du denn morgen auspennen oder?
Nee, ich habe auch morgen noch ein bisschen Hausarbeiten zu machen. Ich habe ja am nächsten Wochenende quasi meine nächste Projektarbeit quasi in meiner Heimatstadt mal wieder die Datenleidenschaft zu entfachen. In der Nähe von Bremerhaven im Rahmen machen wir ja unser erstes EDAT-Event. Wir wollen ja die beiden relativ am Boden liegenden Ligen mal wieder so ein bisschen pushen und sagen, Darts ist geil, Freunde. Hört mir endlich zu. Darts macht verdammt nochmal Spaß. Und wir werden das mal so ein bisschen anpushen mit Cuxhaven, Oldenburg, Bremen. Alles ist so ein bisschen involviert, alles im größeren Umkreis bis hoch nach Emden, hat sich so ein paar Leute gemeldet, auch einige PDC-Spieler mit Ricardo Pritreczko und so weiter, auch Sarah Smilkowski wird dabei sein, mit Lukas, die kommen vorbei, bringen noch ein, zwei Leute mit, also sie haben Bock drauf, sie wollen sich endlich wieder treffen, sie wollen spielen und wir wollen da eine Plattform herstellen und wollen auch in Bremerhaven zeigen, hey, es ist alles nicht unmöglich, kommt her, messt euch, probiert es aus, geht natürlich unter der 2G-Regel, weil du hast es erwähnt, die Verschärfung ist da, die Diskussion nimmt kein Ende. Wir haben unser Okay gekriegt, weil wir dieses wunderbar herausgearbeitete Hygienekonzept bekommen haben. Also wir sind da frohen Mutes und haben da riesig Bock drauf und da gehören halt leider Gottes nochmal Vorbereitungen zu. Also werde ich auch sehr busy sein morgen und nochmal alles auf links drehen, damit ich auch hier nichts vergesse, weil nichts ist schlimmer, als wenn du den Start in den Sand hämmerst und dich da irgendwie zum Horst machst und da habe ich keinen Bock auf, weil selbst, wie gesagt, mein Bruder hat sich für mein Turnier angemeldet und hat keinen Ton gesagt. Also ich werde wahrscheinlich erstmal tot umfallen, weil ich habe meinen Bruder noch nie Darts spielen sehen.
Ach, ernsthaft Quatsch.
Darts spielen sehen. Mal so ein paar Darts ans Board werfen, klar, von zu Hause, kein Ding. Aber dann hat er sich auf dieses Turnier angemeldet. Also ich bin völlig durchgedreht und habe das Ganze wieder mal nicht aus dem Gesicht gekriegt. Ich bin so gespannt, wie mein Bruder Darts spielt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin so gespannt. Also das wird eine Geschichte für nächsten Sonntag. Das werde ich euch nochmal in die Ohren hämmern. Mein Bruder, wie er sich gemacht hat an diesem Wochenende. Ich bin so gespannt, unglaublich.
Siehst du deinem Bruder ähnlich? Erkennt man,
nein,
dass ihr Brüder seid, wenn ihr nebeneinander steht?
Er hat Glück gehabt, nein. Er hat nicht so diese ganzen Macken und ganzen Fehler, die ich so habe. Der ist einfach anders. Ich finde ihn großartig. Das ist so, aber ich glaub nicht, dass wir uns groß ähnlich sehen. Aber ich weiß, es gibt auch Dinge, die mich eigentlich auch nicht so richtig interessieren.
Nein,
also, ich weiß, wie er aussieht und von daher alles gut. Ich erkenne.
Nein, ich hatte gerade nur das Bild im Kopf. Stell dir vor, da läuft noch so ein Shorty rum, so ungefähr. Weißt du, ihr seht euch sehr ähnlich.
Das ist er. Also,
so,
da muss damit leben.
Ja, ihr seht euch so nicht.
Nein, er muss damit leben, dass er eben halt einen Kopf kleiner ist als ich. Also er ist eigentlich der Shorty in der Familie, aber das darf ich nicht laut sagen, weil er der Ältere ist und trotzdem immer noch stärker ist als ich. Also das werde ich mich auch nicht trauen, das laut zu sagen. Er ist ein grandioser Typ, hat eine tolle Familie und ich freue mich über alle Maßen, weil er es für nötig hält, mir nichts zu sagen, sich aber nicht vorstellen kann, dass man das heute so online nachverfolgen kann, dass ich es eh weiß. Und das finde ich schon einfach so einen geilen Gesprächsansatz, weil man bekanntlich, habe ich es oft genug erwähnt, ich habe mich echt eingesperrt. Ne? Ich habe fast 2 Jahre auch so mit der Familie ganz, ganz wenig Kontakt. Und das ist so der erste Punkt. Und dann sind wir wieder in dieser Endlosschleife mental, such dir die kleinen Lichtblicke. Ne? Und das ist eine Sache, für die ich tagelang brennen kann. Und am Freitag geht's los. Und dann sehen wir mal, wie der Tag so oder der Abend so läuft, wie mein Bruder Soldat spielt. Also cool. Verdammt spannend.
Das glaube ich dir. Ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei. Hab eine gute Woche,
danke,
Shorty.
Danke.
Wir hören uns
danke.
Spätestens
ebenfalls.
Nächste Woche zur Folge 87. Das war auf jeden Fall...
Triple 17, Doppel 18. Wir kommen der Sache näher.
Das war auf jeden Fall Triple 18, Doppel 16. Und habt eine gute Woche. Lasst euch nicht die Stimmung vermiesen und haltet die Öhrchen steif. Wir müssen stark sein. Ja. Wir müssen alle stark sein. Das sind jetzt echt nochmal schwierige Tage und Wochen, die da auf uns warten.
Ja.
Also bis dahin. Ciao.
Ciao, ciao.
Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.